den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig.
Die Wahlen zum britischen Unterhaus vom 6. Dezember 1923 bedeuteten für das Vereinigte Königreich eine politische Zäsur. Zum ersten Mal quasi seit den Anfängen des modernen britischen Parlamentarismus ging aus ihnen weder ein Liberaler noch ein Konservativer als Premierminister hervor, sondern zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte sollte mit dem Schotten Ramsay MacDonald ein Vertreter der Labour Party in dieses Amt rücken. Obwohl nach wie vor nur die zweitstärkste Fraktion im Parlament, sollte Labour ein Minderheitenkabinett bilden, das von den Liberalen toleriert wurde und unter anderem den Ausgleich mit Deutschland anstrebte. Unmittelbar nach dem Wahlabend war diese Entwicklung indes noch nicht absehbar, zumindest nicht für die Berliner Volkszeitung. Wer für eine solche am 8. Dezember 150 Milliarden Mark auf den Tisch legte, erwarb damit Zugang zu einem Bericht, der die komplizierten Verhältnisse in Westminster penibel analysierte, sich die Konsequenz einer Linksregierung mit einem Arbeiterkind an der Spitze aber noch nicht vorstellen konnte. Frank Riede beteiligt sich für uns an den Spekulationen.
Baldwin erhält sein Mandat nicht, das englische Wahlergebnis. Nachdem im Herbst 1922 Sir George Younger, der Einpeitscher der Konservativen, den großen Waliser David Lloyd George nach 6-jähriger Ministerpräsidentschaft gestürzt und damit die Koalition zwischen Konservativen und Liberalen gesprengt hatte, erlebte England zum zweiten Male nach dem Kriege das aufregende Schauspiel von Parlamentswahlen. Und am 15. November errang Bona Law, der Erbe des Mannes, der den mehr als latenten Misserfolg nach außen in den Fragen der Reparationen und der orientalischen Wirren und wachsende soziale Schwierigkeiten im Innern hinterlassen hatte, einen Wahlsieg, wie er nicht glänzender gedacht werden konnte. 346 Konservativen stand eine Opposition gegenüber, die aus 138 Arbeiterparteilern, 54 Freunden Lloyd Georges und 52 unabhängigen Liberalen unter Asquith bestehend, einschließlich der restierenden kleineren Gruppen, über noch nicht 260 Stimmen verfügte. Bis weit in die Mitte des Hauses dehnten sich die Spitzen der Tories und der Kanadier Bona Law verfügte über eine Mehrheit, die arbeitsfähig bis zum Äußersten war. Der englische Premierminister hat während des Kampfes von 1922 seinen Wählern ein Versprechen gegeben und sein ehrenwerter Nachfolger Stanley Baldwin, der den im Frühjahr auf den Tod Erkrankten ablöste, hat das Versprechen loyal gehalten. Es war der heilige Schwur, sobald der Wirrwarr der Reparationspolitik einen wirtschaftlichen Kurswechsel bedinge, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Als Baldwin glaubte, vom Freihandel zum Schutzzoll übergehen zu müssen, appellierte er an die Wähler. Gerade auf uns Deutsche muss es fast beschämend wirken, wie jenseits des Kanals der Vertrauensmann der Partei, deren Kämpfen sich aus dem stolzesten Adel, der königlichsten Kaufmannschaft zusammensetzen, den Hut vor der Volksstimme zieht und, obwohl er über eine unangreifbare Parlamentsmehrheit verfügte, sich vor dem großen Herumwerfen des Steuers vor dem Lande verantworten zu müssen glaubte. Wir freilich erleben seit Monaten das klägliche Schauspiel, dass gerade die demokratischen Parteien unseres Vaterlandes einem lange faulenden Parlament künstlich immer von neuem scheinbares Leben einflößen, während der Wähler draußen steht und den Kopf schüttelt. Mit englischer Trockenheit hat gestern Nachmittag 4:05 Reuter gemeldet, Zitat, aufgrund der vorliegenden Wahlresultate könne nunmehr endgültig festgestellt werden, dass die Regierung gegenüber der Gesamtheit der Oppositionsparteien in die Minderheit geraten ist, Zitat Ende, und die bislang oppositionelle Westminster-Gazette verkündete schon gestern früh in breiten Lettern, Zitat, Baldwin erhält sein Mandat nicht, Zitat Ende. Selbst Schwarzseher haben ein solches Ergebnis nicht vorausgesehen. Allenfalls hatte man damit gerechnet, dass die Regierung aus dem Kampfe mit knapper Mehrheit zurückkehre, die durch die Schutzzollgegner im eigenen Lager paralysiert werde. Ein Resultat aber, das klipp und klar als eklatante Niederlage gedeutet werden muss, hatte niemand erwartet. Ohne Zweifel ist Baldwin geschlagen, weil die Mehrheit des englischen Volkes der Überzeugung ist, dass der Schutzzoll die allgemeine Lebenshaltung verteure. Der Magen und die kaufmännische Berechnung des kleinen Mannes, der drüben ebenso zu kalkulieren weiß wie der Reeder der City, gaben den Ausschlag. Im Gegensatz zum Wahlkampf von 1922, der leidenschaftslos fast langweilig verlief, war dieses Mal die große Parole »Hi Schutzzoll, hi Freihandel« gegeben. Und gerade weil eine wirtschaftliche, von trockenen Ziffern und Zahlen umgebene, doch das Leben jedes Einzelnen direkt berührende Frage auf der Tagesordnung stand, hat sich der englische Bürger beiderlei Geschlechts mit hingebender Intensität in die Schlacht gestürzt. Man hat zum Sammeln geblasen und als Ergebnis des Kampfes festgestellt, dass der bisherige Feldherr geschlagen ist. Das eine ist also klar, Baldwin geht. Was aber im Dunkeln liegt, ist die Frage der Nachfolgerschaft. Die Zeit der Wechselherrschaft der Whigs und Tories ist vorbei. Wenn auch der bürgerliche Liberalismus die Streitaxt zwischen den feindlichen Brüdern Asquith und Lloyd George begraben hat, die Wiedervereinigung gab ihm doch nicht die Kraft, an die Stelle der konservativen Besiegten eine eigene, arbeitsfähige Mehrheit zu setzen, da mehr noch gestärkt als im Vorjahr die Labour Party McDonalds und Ponsonby's als zweitstärkste Partei auf der Linken steht. Wahrscheinlich ist es, dass der König als Ersten wiederum einen Konservativen als Vertreter der stärksten Parlamentsgruppe zu sich rufen wird. Da Baldwins Anhängerschaft in Fortfall kommt, mag er sich an die konservative Opposition, an Birkenhead oder Chamberlain wenden. Als Zweiter käme MacDonald, als Dritter Lloyd George an die Reihe und das Abtasten der Koalitionsmöglichkeiten beginnt. Eine Ehe zwischen Labour Party und Liberalen scheint nach der Schärfe der Wahlschlacht, der ausgesprochen antisozialistischen Einstellung, auch des liberalen englischen Bürgertums, wenig Aussicht zu haben. Es bliebe die Union von ehemals zwischen Konservativen und Liberalen, und hier will es bedünken, als hinderten fast noch mehr als der Widerwille der früheren Independenten und der Abscheu der Diehards die persönlichen Feindschaften zwischen den Gruppen Lloyd Georges und Chamberlains die Wiedervereinigung. Das eine ist sicher, und gerade wir müssen uns darüber völlig im Klaren sein, eindeutige Verhältnisse, die eine zielsichere Politik ermöglichen, schuf der 6. Dezember nicht. Im Gegenteil. Alles deutet zwangsläufig auf Kompromisse und Verkleisterungen. Die bisherige Zickzack-Politik wird fortgesetzt werden. Die Klärung, namentlich in der Reparationsfrage, wird zum Schaden von ganz Europa im Allgemeinen und von uns im Besonderen ausbleiben, bis vielleicht schon in Bälde ein neuer Wahlgang neue Verhältnisse schafft. Der Engländer hat ein merkwürdiges Geschick, den geeigneten Kapellmeister an die Spitze seines politischen Orchesters zu stellen. Als vor, während und noch nach den Khaki-Wahlen von 1919 der Sieg im Vordergrund stand, war der temperamentvolle Kriegsbarde Lloyd George, der zu entflammen und zu kanalisieren wusste, der Mann der Stunde. Als die wirtschaftlichen Probleme der Reparationen und interalliierten Schulden das Interesse beanspruchten, rief man die nüchternen Rechner Bona Law und Baldwin. Kaum aber wagt man zu prophezeien, an welches der vier Temperamente heute die Reihe kommt. Nur eines steht fest. Die konservative Kapelle ist abgetreten. Vor wenigen Wochen hat das englische Volk den toten Bona Law, diesen Prototyp des honorigen Mannes, unter Feierlichkeiten begraben, wie sie keinem Staatsmanne fast vor dem schlichten Mann aus Kanada zuteil wurden. Gewohnt, selbst in so ernster Stunde den Kopf klar zu behalten und nicht gewillt, zweimal die gleiche Arbeit zu leisten, begruben sie mit ihm auch seine Partei.
Wer unsere Labour schätzt, kann uns gerne wählen. Mit Abos und Likes oder gern auch mit Produktionswahlkampfspenden über www.aufdentagnau.de. So gerüstet werden wir immer gewinnen. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.